Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und ihr hört den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Jasmin Zipperling. Jasmin, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf, Emilia. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jasmin Zipperling. Ich bin Autorin, Buchbloggerin, freies Redaktionsmitglied der Fachzeitschrift Federwelt, Teammitglied der Autorenwelt und das alles mache ich nebenberuflich, neben meinem Vollzeitjob.
Wahnsinn. Ist ja unglaublich. Gut, du hast
das
wahrscheinlich...
Ich habe direkt sprachlos gemacht, ganze Folge im Eimer.
Ja, Mensch. Du hast keine Hobbys, du hast keine Freunde, du lebst einfach nur deinen Traum.
Ganz genau so ist es.
Das ist super.
Ja. Du hast keine Freunde, finde ich super.
Nein, doch, natürlich hast du Freunde, jede Menge, auf Instagram. Nein, Quatsch. Das war nur Spaß, du hast auch
ja,
im wirklichen Leben Freunde.
Es ist wirklich so, also dass der Großteil meines Freundeskreises wirklich aus Autorinnen, Autoren, Buchbloggerinnen und Buchbloggern besteht, weil wir einfach dieselbe Leidenschaft teilen und weil einfach der Großteil meiner Freizeit für meinen Buchkram drauf geht.
Wie viele Bücher hast du denn? Also in Printausgabe.
Also selber veröffentlicht?
Nee, bei dir jetzt so, zu Hause.
Oh Gott, habe ich nicht gezählt. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich zwischendurch mal welche weggegeben, aus Platzgründen und weil ich einfach eingesehen habe, dass es Bücher gibt. Wir hatten eine schöne Zeit miteinander, aber die ist vorbei. Dann habe ich mit denen Schluss gemacht.
Oh weia.
Ja,
okay.
Also ich frage dann immer erst, ob jemand anders daran Interesse hat und ansonsten Bücherschrank oder so.
Und der ist voll. Also ich vermute mal, es sind über 100?
Ja.
1000?
Nein.
Weniger?
Doch, so viel doch nicht. Ja, genau. Sind doch, also 1000, das würde mich jetzt doch sehr überraschen. Ich glaube nicht, dass ich 1000 in meiner kleinen Wohnung unterbringen würde.
Gut, vielleicht könntest du die Bücher ja mal zählen und mir dann Bescheid sagen.
Ich habe keine Lust, die zu zählen.
Gut, dann machen wir es einfacher. Dann könntest du ja in dein E-Book wieder gucken, wie viele Bücher du da hast. Das wäre einfacher. Eins.
Ja.
Wow.
Weil ich den E-Book-Reader, meinen E-Book-Reader, habe ich gerade erst bei Tolino gewonnen. Auf der Frankfurter Buchmesse.
Glückwunsch.
Ich hatte bis vor kurzem keinen E-Book-Reader. Also ich habe zwar mal auf so einer kostenlosen App, habe ich mal das ein oder andere E-Book auf dem Handy oder auf dem iPod gelesen, aber weil das halt sehr unbequem und blöd für die Augen ist, habe ich das nie sehr gerne getan. Und jetzt habe ich einen wunderschönen Tolino-Schein und der lächelt mich gerade schlafend an. Und ich habe mir als allererstes E-Book habe ich mir von Matt Haig Gründe, um am Leben zu bleiben, geholt.
Na, das ist ja schön.
Das ist mein allererstes richtiges E-Book auf meinem allerersten richtigen E-Book-Reader.
Sehr gut. Ich habe auch einen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt und ich weiß sogar noch, welches mein erstes Buch war drauf.
Welches war das?
VIP Love.
Von wem ist das?
Carmen Gerstenberger. Ein sehr schönes Buch, was in Berlin spielt. Natürlich musste ich das unbedingt haben.
Natürlich.
Ja, das gab es nicht als Print, also musste ich mir leider ein E-Book wieder kaufen.
Du hast dir extra für das Buch ein E-Book wieder geholt?
Ja.
Das ist Liebe.
Das ist Liebe, ja. Ich hoffe, sie hört dann auch zu. Aber sie kennt die Geschichte.
Okay.
Kommen wir zu deinem Buch. Du liest ja heute aus deinem Kinderbuch Himmel, Donner, Glöckchen, was ein Weihnachtsbuch ist.
Genau.
Und daher habe ich entschieden, machen wir heute ein Weihnachtsspecial. Das ist toll, oder? Du darfst heute ganz viel über Weihnachten erzählen.
Ja.
Am besten, du fängst jetzt gleich mal an mit dem ersten Teil.
Okay. Also ich möchte dazu sagen, ich weiß nicht, ob man es mir schon angehört hat. Ich bin gerade in den letzten Zügen einer Erkältung. Meine Stimme hat sehr gelitten. Letzte Woche hatte ich absolutes Sprechverbot. Das war die Hölle für mich.
Hm.
Das ist das Schlimmste, was du mit einer Rheinländerin machen kannst. Und also ich lese das jetzt, aber sollte sich meine Stimme zwischendurch rau anhören oder sollte ich mich räuspern? Ich bitte um Entschuldigung.
Wir haben ja eh eine Wette laufen. Das müssen
Welche
wir
Stimme
jetzt,
zuerst versagt?
genau, welche Stimme zuerst versagt, weil wir ja beide angekratzt sind. Mal gucken, wer die Wette heute gewinnt.
Okay, also mein Buch Himmeldonnerglöckchen ist ein Kinderbuch. Es ist ein Vorlesebuch für Kinder ab 5 Jahren. Und natürlich passend zum Weihnachtsspecial bei dir, liebe Emilia, es ist ein Weihnachtsbuch. Und es geht um die kleine Häsin Hopsi, die natürlich wie alle anderen Häsinnen und Hasen auch eine Osterhäsin werden soll. Und in der Osterhasenschule kommt sie nicht so ganz klar, weil sie einfach anders denkt und sich anders benimmt als die anderen. Und dann gibt es da einen von den großen Schülern, das ist Lutz, und der hänselt sie auch immer. Und gerade ist das wieder passiert, er hat sie halt geärgert und Hopsi ist dann weinend in den Wald gehoppelt. Und dort entdeckt sie ein seltsames Licht. Und es ist seltsam, weil es Winter ist, es ist dunkel im Wald. Also sie kann sich nicht erklären, wo dieses Licht herkommt. Also hoppelt sie hin und dann entdeckt sie diese Lichtkugel und das Licht erlischt. Und dann steht da ein seltsames Männchen, das behauptet, ein Weihnachtswichtel zu sein. Und an der Stelle setze ich jetzt an. Was ich noch vergessen habe zu erzählen, wenn Hopsi aufgeregt ist, dann muss sie immer schmatzen. Also dann müsst ihr euch vorstellen, wie sie so macht. Hopsi betrachtete das Männlein von oben bis unten. Es trug eine grüne Jacke mit gezacktem Kragen. Unter seinem kugelrunden Bauch linste ein Gürtel mit goldener Schnalle hervor. Seine Beine steckten in einer rot-weiß geringelten Strumpfhose und seine Füße in grünen Schuhen mit gebogener Spitze. Eigentlich war er ziemlich blass, aber durch die lustigen Sommersprossen, die auf seiner Nase tanzten, fiel das kaum auf. Der freche Mund war breit und ein bisschen mit Schokolade verschmiert. Ich habe noch nie einen Weihnachtswichtel gesehen, gestand Hopsi. Was machst du denn so? Was zum dreimal gerührten Keksteig meinst du damit? Michi ging in die Hocke und sammelte Zweige auf. Wir Weihnachtswichtel bauen Spielzeug, damit alle Kinder an Weihnachten Geschenke bekommen. Hopsi schmatzte und wackelte mit der Mümmelnase. Weihnachten? Was ist das? Entsetzt glotzte Michi Hopsi an. Verwichtelter Marzipanmatsch! Hast du echt keinen Schimmer, was Weihnachten ist? Das ist das schönste Fest der Welt! Ach so, du meinst Ostern. Hopsi wischte mit ihrer Pfote durch die Luft. Ostern? Michi verzog das Gesicht. Was ist denn das für ein Rentiermist? Ostern ist auch ein Fest, erklärte Hopsi. Da bringt ein Osterhase den Kindern Schokoladeneier. Schokoladeneier? Michi musste lachen. Er plumpste auf seinen Po und ließ alle Zweige fallen. Welche Seele legt denn Eier auf Schokolade? Aber nein, das sind doch keine Hühnereier, Hopsi kicherte. Dieser Wichtel kam auf komische Gedanken. Schokoladeneier, lustig. Michi schmunzelte und begann erneut damit, Zweige einzusammeln. Bist du denn gut in diesem Osterkram? Hopsi schüttelte den Kopf. Nein. Michi runzelte die Stirn. Hast du Spaß an der Sache? Ich weiß nicht so recht, Hopsi überlegte. Ich versuche das Beste zu machen, aber wenn ich mir besonders Mühe gebe, ist es doppelt falsch. Ich werde bestimmt keine gute Osterhäsin. Zickiger Zuckerguss, fluchte Michi. Dann mach doch einfach was anderes. Geht nicht, erklärte Hopsi. Hasen werden nun einmal Osterhasen. Rentiermist, schnaubte Michi. Hopsi wurde wütend. Rentiermist, wie würdest du dich fühlen, wenn ich dein Weihnachten so nennen würde? Hey! Michis Augen funkelten böse. Weihnachten ist kein Rentiermist. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Hopsis Wut verrauchte. Das Fest Fest der Liebe, wiederholte sie und schmatzte. Erschrocken schlug sie sich die Pfote auf den Mund. Oh, entschuldige bitte. Michi streckte sich und sammelte dann weitere Zweige auf. Wofür entschuldigst du dich? Na, weil ich geschmatzt habe. Michi schnaubte. Schmatz doch, wenn du Spaß dran hast. Hopsi verschränkte verlegen die Pfoten hinter ihrem Rücken. Stört dich das nicht? Was zum dreimal gerührten Keksteig meinst du? Hör mal, Schmatzen ist nichts Schlimmes. Hopsi lächelte. Nett war er, dieser Wichtel, auch wenn er fluchte. Weihnachten ist immer im Winter. Die Menschen schmücken dann ihre Häuser, fuhr er fort. Ach so, Hopsis Miene erhellte sich. Deshalb sehen wir überall die vielen Lichter bei den Menschen, weil Weihnachtszeit ist. Genau. Michi zog einen Riemen aus seiner Hosentasche und band das Bündel zusammen. War nett, dich kennenzulernen. Ich bin dann wieder weg. Hopsi blinzelte verwirrt. Wollte Michi nun einfach wieder verschwinden? Der Weihnachtswichtel winkte noch einmal mit seiner schokoverschmierten Hand. Dann umhüllte ihn wieder dieses helle Licht, mit dem er gekommen war. Warte, rief Hopsi, griff in das Licht hinein und suchte nach Michis Hand. Das grelle Licht legte sich um Hopsi, die erschrocken die Augen schloss. Ihre Füße verloren den Halt. So sehr sie auch strampelte, unter ihr gab es keinen festen Grund mehr. Flog sie etwa? Hopsi bekam Angst. Doch dann spürte sie Michis Hand fest um ihre Pfote. Erleichtert atmete sie auf. Ihre Hinterläufe streiften über einen festen Grund. Sie sah nach unten und erblickte einen Holzboden, auf den sie langsam herabsank. Schließlich stand sie mit ihren Pfoten auf dem Boden und das helle Licht um sie herum war verschwunden. Hopsi starrte auf den Holzboden unter ihr. Was war gerade geschehen? Sie klammerte sich immer noch an Michis Hand. Sie hörte viele Stimmen und ein Windhauch streichelte ihr Gesicht. Hopsis Mümmelnase wackelte. Sie wusste nicht, wonach es hier roch, aber der Geruch war süß und machte ihr großen Appetit.
Motziges Marzipan, was zum dreimal gerührten Keksteig machst du in der Weihnachtswerkstatt? Fragte Michi.
Weihnachtswerkstatt? Hopsi hob den Blick. Sie befanden sich in einem seltsamen Raum. Er war riesig. Aber es gab hier so viele Wichtel, dass Hopsi Michis Hand losließ und die Arme eng an den Körper zog. Aus dem Nichts tauchte ein Mädchen auf. Sie hatte tatsächlich Flügel und flog direkt auf Hopsi zu. Ach du liebe Möhre, jeden Moment würde sie mit ihr zusammenstoßen. Die kleine Häsin hielt sich schützend die Arme vors Gesicht. Doch nichts geschah. Sie lugte zwischen ihren Armen hindurch. Das Mädchen schlug kräftig mit den Flügeln und glitt einfach über sie hinweg. Hopsi sah ihm verwundert nach und schmatzte. Wieso konnte es fliegen? Sie ist ein Engel, die haben Flügel, erklärte Michi. Dann drehte er sich mit seinem Bündel aus Zweigen einfach um und hüpfte davon. Hopsi folgte Michi zaghaft durch die Menge. Sie wusste nicht so recht, wie sie sich hier unter den seltsamen Wesen zu benehmen hatte. Die Wichtel trugen alle grüne Kleidung, aber Michis Mütze war die einzige mit einem Glöckchen. Das war auch gut so, denn so konnte Hopsi dem Glöckchenklingeln folgen. Bei dem Gewusel war Michi nicht immer zu sehen. Sie duckte sich, weil ein Wichtel über ihren Kopf hechtete. Wieso konnten sie nicht ganz normal den Raum durchqueren? Nein, stattdessen sprangen, turnten und purzelten sie umher. Hopsi hatte sich bereits zweimal erschreckt, weil ein Wichtel vor ihrer Nase ein Rad geschlagen oder einen Salto gemacht hatte. Es überraschte sie sehr, dass sich die Wichtel nicht anrempelten. Endlich lichtete sich das grüne Durcheinander und Hopsi erkannte, dass der riesige Raum rund war. Alle paar Schritte befanden sich Holztüren aus dicker Eiche mit goldenen Türgriffen in der Wand. Dauernd öffnete sich eine oder schlug mit einem Knall zu. Egal, wohin Hopsi sich drehte. Wenn sie in die Luft sprang, konnte sie hinter dem Pulk aus Wichteln Türen sehen. Überall Türen. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt einen Raum mit mehr Türen gab als hier. Immer noch spürte sie den leichten Wind im Gesicht. Ach du liebe Möhre, entfuhr es ihr. Sie kam an drei Türen vorbei, ohne sich überhaupt zu bewegen. Der Boden dreht sich ja. Hopsi schmatzte laut. Automatisch hielt sie sich die Pfote vor den Mund. Doch dann erinnerte sie sich, dass Michi die Schmatzerei nichts ausmachte. Wir sind im Karussellzimmer, erläuterte Michi. Von hier aus kommst du in der Weihnachtswerkstatt fast überall hin. Da öffnete sich eine Luke in der Decke. Ein gezwirbelter Lautsprecher erschien und spielte eine feierliche Trompetenmelodie. Die Wichtel verstummten und blickten nach oben. Liebe Weihnachtshelfer, kam es aus dem Lautsprecher. Es ist wieder ein Tag weniger bis Weihnachten. Lauter Jubel ertönte, die Engel klatschten begeistert in die Hände, die Wichtel warfen ihre Mützen in die Luft. Hopsi sprang Michi hinterher, der übermütig ein Rad schlug. Das Bündel mit den Zweigen schien ihn dabei nicht zu stören. Zwei Wichtel vor ihnen trugen ein langes Brett mit duftendem Gebäck. Michi ließ Hopsis Pfote los und schlug einen Purzelbaum darunter durch. Ach du liebe Möhre, gut, dass die anderen Hasen das nicht gesehen hatten. Die würden die Nasen rümpfen. Willst du auch mal ein Rad schlagen oder einen Purzelbaum machen? Fragte Michi. Hopsi schüttelte den Kopf. Danke, aber lieber nicht. Die anderen Hasen finden das peinlich. Michi lachte. Warum interessiert dich die Meinung von anderen? Auf Hopsis Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Es stimmte. Sie musste gerade keine Eier verstecken, also konnte sie doch ein bisschen toben und auch laut sein. Ganz heimlich natürlich. Sie passte eine Lücke zwischen den Wichteln ab und schlug einen Purzelbaum. Was für ein Spaß! Hopsi strahlte Michi an und schlug vor Freude einen Haken. Und noch einen. Und noch einen. Sie sprang um Michi herum und stieß sich einmal sogar mit ihren kräftigen Füßen an der Wand ab. Himmeldonnerglöckchen, du bist ja besser als ein Wichtel! Michi nickte anerkennend und öffnete eine Tür. Aber jetzt rein da, zack, zack, das ist unsere Weihnachtsbäckerei. Wir naschen was und dann bringe ich dich wieder nach Hause. Hopsi ließ enttäuscht den Kopf sinken. Sie hatte hier doch gerade so viel Spaß. Sie wollte noch nicht gehen. So, das war der erste Teil, den ich hier heute in deinem Podcast vorlese.
Das war sehr spannend. Wahnsinn. Wie du da mitfieberst beim Lesen. Ist ja.
Naja.
Also.
Den Tipp habe ich tatsächlich von einer Erzieherin bekommen. Nach einer meiner ersten Lesungen in Kindertagesstätten. Also das ist sowieso total toll, wie engagiert die Erzieherinnen immer sind. Ich hatte an einem Vormittag in Erftstadt in zwei verschiedenen Kindertagesstätten eine Lesung. Und dann hat mich die Erzieherin der ersten Kindertagesstätte zur zweiten hingefahren. Also das fand ich total lieb von ihr. Und im Auto haben wir dann noch ein bisschen geschnackt. Und dann habe ich sie halt gefragt, wie es denn so war. Und dann hat sie gesagt, dass ich das ruhig noch ein bisschen over the top lesen kann. Sie hat gesagt, lesen Sie das so, dass es Ihnen peinlich ist. Dann ist es für die Kinder gerade richtig.
Ja, das stimmt leider.
Ja, das Problem ist, bis mir mal was peinlich ist, muss schon einiges passieren. Also so übertrieben vorzulesen ist mir halt nicht peinlich. Also da habe ich auch einfach Spaß dran.
Na, das ist super.
Und wenn einer dann sagt, sag mal, hast du noch alle Zacken am Zimtstern? Dann sag ich einfach, das muss so.
Okay, kommen wir gleich zu einem Stichwort. Und zwar deine Lesung in Köln in einer Kindertagesstätte.
Du meinst meine allererste Lesung?
Ja, genau.
Ja, also ich betone es nochmal, die Lesung war in Köln. Also wir verinnerlichen das jetzt, es war Köln. Ich habe die Stelle vorgelesen, die ich jetzt auch gerade vorgelesen habe. Und Da gibt es ja diesen einen Satz, also Michi erklärt Hopsi da gerade, was Weihnachten ist. Und er sagt diesen Satz, das ist das schönste Fest der Welt. Und da sagt so ein Knirps in die Stille rein, nee, das ist Karneval. Also, ich habe diesen kleinen Knirps angeguckt und wusste nicht, was, also ich musste natürlich erstmal lachen, ich konnte nicht weiterlesen. Und die Erzieherin von dem, die hat so laut gelacht. Es war ein richtig herzliches, dreckiges Lachen. Also es war herrlich.
Das glaube ich.
Und das Allerbeste war dann noch, eine Buchhändlerin aus meiner Stammbuchhandlung hatte das für mich organisiert und ich bin nach der Lesung zu ihr gefahren, um ihr zu erzählen, wie es gelaufen ist. Und ich habe ihr natürlich das auch erzählt. Und sie direkt, war das der und der. Sie wusste sofort, welches Kind das war. Also das habe ich auch nicht vergessen. Also bei jeder Lesung mit Kindern passiert eigentlich was, was einem im Gedächtnis bleibt. Kinder sind so toll. Also manchmal zeigen die Verhaltensweisen, da fängst du selber an, dir Sorgen zu machen. Also bei einer Lesung zum Beispiel, da war ein Mädchen, die war zuckersüß. Sie hat mich, also als ich gemeinsam mit der Erzieherin sie, also so Kinder aus der Gruppe geholt habe, hier, wir haben eine Autorin da und die liest euch vor, die hat sofort meine Hand genommen und ist mit mir dann zu diesem Vorleseort gegangen und dann hat sie sich neben mich gesetzt und hat sich richtig an mich gekuschelt. Also ich war sofort in die Kleine verliebt, hatte aber auch gleichzeitig sofort den Gedanken, wenn ich die Mama wäre, würde ich mir so dermaßen Sorgen um diese Kleine machen, weil die zu Fremden so schnell Vertrauen fasst. Ich meine, klar, wir waren halt innerhalb der Kindertagesstätte, von daher hatte ich ja das Gütesiegel der Erzieherin. Aber ich hatte wirklich sofort diesen Gedanken, irgendwie, hoffentlich gerät die nicht an die falschen Leute.
Ja. Aber was man so alles erlebt in einer Kita bei einer Lesung ist natürlich sehr spannend.
Ja.
Und gehst du jetzt zurzeit noch in Kitas zum Lesen oder?
Im Moment nicht, weil ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich das alles neben meinem Vollzeitjob mache. Und in Kindertagesstätten muss man unter der Woche vormittags lesen.
Ja, das stimmt.
Das bedeutet, ich muss entweder mit meinem Chef klären, dass ich mal später zur Arbeit komme oder ich muss mir Urlaub nehmen. Also ich habe viel gelesen in der Woche nach der Frankfurter Buchmesse, als ich noch Urlaub hatte. Da habe ich sowohl in Kindertagesstätten als auch in Köln im Kinderkrankenhaus gelesen.
Oh, schön.
Ja, im Kinderkrankenhaus sogar zweimal.
Oh, das ist natürlich schön. Aber das kann man ja auch am Wochenende machen, oder? Im Kinderkrankenhaus? Oder
Nachmittag?
Nachmittags?
Kinderkrankenhaus geht auch nachmittags und am Wochenende auf jeden Fall. Da hatte ich auch am Anfang Muffensausen. Also ich wollte es machen, weil ich es für eine gute Sache halte, aber ich hatte auch großen Respekt. Vor allem das Lustige war, beim ersten Mal hätte ich gar nicht nervös sein sollen. Ich habe auch die Welt nicht mehr verstanden, weil ich kam in diese Spielewelt rein und die Kinder haben da rumgetobt und alles und ich dachte so, ihr seht nicht krank aus. Wieso seid ihr hier? Aber ich habe mich auch nicht getraut zu fragen, weil fragst ja nicht. Und? Welche Krankheit hast du? Das macht's ja nicht. Ne? Und erst in der Woche da drauf habe ich dann erfahren, dass die Kinder tatsächlich gar nicht krank waren, sondern es waren halt Herbstferien. Ne? Und die waren dann halt zum Beispiel Kinder von Angestellten und die waren halt zur Betreuung einfach nur da.
Ja.
Und ich war völlig umsonst nervös vorher. Ne? Und erst in der zweiten Woche, da bin ich dann richtig auf Station gegangen. Und das war dann eine ganz eigene Erfahrung. Also ich bin auf eine Station gekommen, wo Kinder waren, die operiert wurden oder vor der OP waren. Und einem Jungen durfte ich dann vorlesen. Ich glaube, der hatte die OP hinter sich und der hatte das süßeste Lächeln der Welt. Ja, also der war ein sehr stilles Kind, hat sehr aufmerksam zugehört. Also dem war auch einfach total langweilig, ne? So, ich meine, ein Kind darf sich nicht bewegen nach einer Operation, ne? So, darf den ganzen Tag nur liegen. Und der hatte schon gar keinen Bock mehr auf sein iPad. So langweilig war dem.
Ach Gott.
Und Der hat sich voll gefreut. Also ich bin ja mit einer Erzieherin aus der Spielewelt bin ich dahin. Und er hat dann ganz aufmerksam zugehört, wie ich ihm dann von Hopsi und Michi vorgelesen habe. Und dann ging die Tür auf und dann kam seine Mama rein. Und worüber ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht hatte, seine Mama kam mit Duschzeug unterm Arm und mit nassen Haaren. Und ich dachte, ja klar, natürlich, die Eltern lassen ja ihre Kinder nicht allein. Das heißt, solange die Kinder im Kinderkrankenhaus sind, dann bleiben die Eltern auch da. Klar, hatte ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Ne? Sie hat dann gefragt, huch, was ist denn hier los? Und dann hat halt die Erzieherin, die mit mir dabei war, hat dann halt erklärt, wir sind von der Spielewelt und so und wir haben hier eine Autorin und die liest vor. Und die Mutter so, alles klar, lasst euch nicht stören. Und hat nur ihre Sachen weggelegt und ist dann wieder raus. Und dann ist das passiert, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Also nicht, also der Junge natürlich auch, weil der war wirklich sehr süß, ne? Also den hätte ich wirklich knuddeln können. Aber als wir dann nach der Lesung rausgegangen sind, dann saß die Mutter da im Flur auf einem Stuhl mit einer Tasse Kaffee in der Hand, ganz entspannt. Und da habe ich echt gedacht, ich habe der jetzt gerade eine halbe Stunde Pause verschafft. Also irgendwie, darüber hatte ich mir vorher keinen Gedanken gemacht. Ich habe halt an die Kinder gedacht, aber dass das für die Eltern ja auch stressig ist und dass die vielleicht auch gern mal eine Pause hätten, das ist mir erst in dem Moment klar geworden.
Ja, das ist schon eine harte Zeit im Krankenhaus für Kind und Eltern, auf jeden Fall. Ja, dann machen wir mal weiter. Mit der nächsten Frage. Wie verbringst du Weihnachten?
Weihnachten ist ganz entspannt. Also da sitze ich wirklich im Jogginganzug mit meinen Eltern und meiner Schwester im Wohnzimmer, also bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Wir gucken Weihnachtsfilme und sitzen alle versammelt um den Wohnzimmertisch und puzzeln.
Ah, okay. Jetzt erstmal die Frage, welcher Weihnachtsfilm?
Okay, also es sind natürlich im Grunde jedes Jahr dieselben, ne? Der kleine Lord ist dabei. Absolutes Muss, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Ne, ich weiß nicht, wie oft mein armer Papa sich das an einem Weihnachtsfest anguckt.
Ach Gott, ja. Mehrmals, ja, gleich.
Ja. Oh. Ein Film, der leider nicht so oft im Fernsehen läuft, den ich mir aber definitiv zu Hause mehrfach angucke, ist Während du schläfst mit Sandra Bullock. Ein Film, da denke ich bei den Dialogen jedes Mal, sowas will ich auch schreiben. So, also ich liebe diesen Film. Das ist für mich ein absolutes Weihnachtsmuss. Und wenn er kommt, dann gucke ich mit Papa auch zusammen Stirb langsam. Weihnachten ist erst, wenn der Hans vom Turm fällt.
Okay.
Und klar, Sissi. Oh. Gucken wir auch, alle zusammen. Und ich kann den Oberst Böckel mittlerweile auch mitsprechen.
Oh, interessant. Nicht schlecht. Und ihr puzzelt, hast du erzählt.
Genau, ein Tausender-Puzzle.
Ein Tausender. Ja, da.
Da sitzt ja die ganze Familie dran. Also wir fangen meistens Heiligabend an. Und manchmal werden wir dann am ersten, was heißt, wenn ich sage wir, meine ich Papa wird damit in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag im Grunde fertig. Und ich sage im Grunde, weil wenn ich dann am zweiten Weihnachtsfeiertag die Treppe runterkomme, dann ist da noch das letzte Loch und daneben liegt das Puzzlestück schon, was da reingehört. Und ich darf das dann da reinschieben, weil ich die Jüngste bin. Das ist mein Vorrecht.
Das ist super.
Ja. Und dieses Jahr darf meine Schwester das Puzzle aussuchen. Und ich glaube, das bereitet meinen Eltern schon ein paar Kopfschmerzen, weil sie hat sich ein paar Harry Potter Motive ausgesucht. Und sie hat schon gesehen, dass ich leuchtende Augen bekommen habe bei einem Motiv, wo man Hogwarts bei Nacht mit den ganzen Dementoren sehen kann. Also das Puzzle ist sehr dunkel. Es wird sehr schwer zu puzzeln sein, aber das Motiv sieht einfach so hammermäßig aus. Da habe ich so leuchtende Augen bekommen. Und meine armen Eltern müssen es dann mitpuzzeln.
Ihr habt ja 3 Tage Zeit.
Ja.
Also vielleicht schafft ihr es ja.
ja.
Es wäre interessant zu wissen. Du musst dann davon berichten, auf jeden Fall.
Ja, letztes Jahr habe ich auf Instagram so ein bisschen was erzählt, aber letztes Jahr habe ich auch echt Mist gebaut.
Oh.
Ich hatte mir von Rapunzel voll verföhnt ein Puzzle-Motiv ausgesucht, und zwar, wo sie mit Flynn Rider in diesem Boot sitzt und diese ganzen leuchtenden Laternen um sie herum zu Himmel steigen. Es war ein wunderschönes Bild. Jetzt war es aber so, dass ich ein paar Puzzleteile, die von der Farbgebung her zusammengehören sollten, hatte ich in einen Deckel von dem Puzzle sortiert. Und ich bin dann von der Couch aufgestanden, um mich über das Puzzle zu beugen, weil ich gucken wollte, ob irgendwo ein Teil passt. Hat aber nicht gepasst, und dann habe ich mich so seufzend wieder auf die Couch fallen lassen und habe mich voll in den Deckel gesetzt, was so einen ziemlichen Katapulteffekt hatte. Da sind Puzzleteile durch die Gegend geflogen. Und ganz zum Schluss hat ein Puzzleteil gefehlt.
Mhm.
Weil wir aber schon alles abgesucht hatten, haben wir gedacht, Mist, dieses Puzzleteil hat von Anfang an gefehlt. Das heißt, ich habe das ganze Puzzle, das wir da 2-3 Tage gepuzzelt hatten, habe ich in den Müll geschmissen. Und 2 Tage später hat meine Mama das Puzzleteil in ihrem Strickkorb gefunden.
Ja, okay.
Ja.
Also dieses Jahr dann anders. Nicht wieder
dieses
aufsetzen.
Dieses Jahr werde ich mich immer sehr vorsichtig auf die Couch setzen, aber sehr vorsichtig.
Ja. Ist ja herrlich. Aber ihr habt traditionell den Weihnachtsbaum, Bescherung, und esst ihr Kartoffelsalat oder macht ihr Fondue oder Raclette? Wie ist das bei euch?
Raclette ist bei uns eher was Silvestermäßiges.
Mhm.
Das Tolle ist, dass mein Papa ein fantastischer Koch ist. Also versteh mich nicht falsch, meine Mama kann auch toll kochen, aber Papa, der kocht. Und ja, Papa macht dann meistens irgendwie, also der steht dann stundenlang in der Küche und macht irgendeinen Braten mit irgendeiner aufwendigen Soße. Ich liebe Papas Soßen. Ne, so, und also ich ertränke meine Kartoffeln meistens in Papas Soße. Ich brauche das Fleisch gar nicht, ne? Ich brauche nur Kartoffeln und Papas Soße. Und ja, das gibt's. Und seit ein paar Jahren kümmert meine Schwester sich dann um das Dessert.
Und was gibt es da?
Ach, manchmal macht sie eine Raffaello-Creme oder so. Also sie macht dann sowas, wovon ich noch nie was gehört habe. Also ich meine, klar weiß ich, was ein Raffaello ist, aber so Raffaello-Creme hatte ich vorher noch nie gehört. Ja, und sie überlegt sich dann immer was. So, also wir haben dann beide unsere Traditionen. Ich backe am ersten Advent immer mit Papa Plätzchen, und meine Schwester teilt sich mit Papa dann halt Weihnachten das Essen. Also Papa macht das Essen und sie macht das Dessert.
Das hört sich sehr spannend und auch sehr lecker an.
Ja, aber ich freue mich gerade in diesem Jahr, freue ich mich total auf Weihnachten und auf diese entspannten Tage, weil so toll es war, endlich mal ein eigenes Buch zu veröffentlichen, es war halt neben dem Vollzeitjob super anstrengend. Und ich wurde schon ganz oft gefragt, Zippi, wie machst du das eigentlich? Ach, du schaffst immer alles. Und ich denke, Leute, ich schaffe nicht alles. Ich sitze manchmal auch abends auf der Couch und fange an zu heulen, weil mir alles über den Kopf wächst. Mir ist auch tatsächlich jetzt mit der Buchveröffentlichung alles zu viel geworden. Und ich habe mit meinem Team gesprochen, also mit der Autorenwelt und mit der Federwelt-Redaktion, und habe gesagt, Leute, bis Ende des Jahres muss ich ein paar Aufgaben abgeben. Also, was ich dann 2020 gerne wieder mache, aber bis ich das Buch promote, weil es ergibt ja nur Sinn, es bis Weihnachten zu promoten, danach interessiert es ja keinen, also da muss ich irgendwie was abgeben, ich kriege es nicht alles unter einen Hut. Und das Tolle war, die Reaktion, die die beiden Teams gezeigt haben, war einfach nur, toll, dass du auf dich achtest.
Ja.
Das fand ich super.
Hm. Machen ja viele nicht. Aber ich finde dein Buch klasse, und auch was du da alles so auf die Beine stellst. Du bist ja wirklich jeden Tag sehr aktiv. Das echt alle Achtung. Ja, okay. Dann liest doch einfach mal den zweiten Teil.
Okay. Also, ich habe ja eben gelesen, Michi hatte ja eigentlich vor, Hopsi wieder nach Hause zu bringen in den Wald. Die Sache ist die, Michi hat einen großen Traum. Und zwar Der Weihnachtsmann sucht jedes Jahr Heiligabend einen Wichtel aus, der mit ihm im Schlitten fliegen darf, um die Geschenke zu verteilen. Das ist eine große Ehre. Und Michi wünscht sich so sehr, dieser Wichtel zu sein. Er will auch mal im Schlitten mitfliegen. Es ist eigentlich ein sehr unrealistischer Wunsch, weil Michi erst 83 Jahre alt ist. Das heißt, er ist im Grunde gerade erst mit der Wichtelschule fertig. Und noch nie ist ein so junger Wichtel mit dem Weihnachtsmann mitgeflogen. Also er ist schon ziemlich ungeduldig mit diesem Wunsch. Aber er stellt fest, wie geschickt Hopsi sich in der Weihnachtswerkstatt anstellt. Und er hat sich jetzt überlegt, wenn er jetzt derjenige ist, der diese talentierte Häsin in der Weihnachtswerkstatt einarbeitet, wenn er sie jeden Tag zu Hause abholt und in die Weihnachtswerkstatt bringt, dann müsste doch der Weihnachtsmann ihn eigentlich dafür belohnen, dass er über den Tellerrand geguckt hat und gedacht hat, hey, vielleicht haben wir einfach mal eine Weihnachtshäsin. So, und also deswegen holt er Hopsi jetzt auch jeden Tag ab und zeigt ihr, was man in der Weihnachtswerkstatt so macht. Und die beiden waren gerade in der Schreinerei und jetzt geht es von der Schreinerei in die Glasbläserei. Und da lese ich jetzt weiter. Michi zog Hopsi hinter sich her zu einer Stange, die durch ein Loch in der Decke führte. Daran schraubten sich hölzerne Rentiere empor. »Schnapp dir auch eins«, rief Michi und sprang in den Sattel. Hopsi machte es ihm nach. Die Bausteine in ihrem Beutel klackerten dabei. Die Rentiere glitten nach oben in die Glasbläserei. Hopsi keuchte, als sie von ihrem Rentier rutschte. »Ach du liebe Möhre, ist das heiß hier!« »Himmeldonnerglöckchen, wir müssen das Glas ja auch schmelzen, dafür braucht man Hitze!« Michi wies auf einen Ofen, in dem eine steinerne Wanne mit einer zähen Flüssigkeit stand, die orange glühte. »Das ist geschmolzenes Glas!« Kahit macht damit die tollsten Sachen. Kahit war ein dunkelhaariger Engel mit einer schweren blauen Schürze über seiner weißen Kleidung. Wegen der Hitze in der Glasbläserei hatte er sich die Ärmel hochgekrempelt. Hopsi starrte Kahit an. Sie hatte bisher gedacht, dass nur Mädchen Engel wären. »Heute ohne Plätzchen?«, fragte er, als er Michi kommen sah. »Leider ja, der Plätzchendieb war wieder da.« Kahit seufzte schwer. Dann hob er den Blick und lächelte wieder. »Wer ist deine Freundin?« »Das ist Hopsi. Ich führe sie durch die Weihnachtswerkstatt. Zeig ihr doch etwas von deiner Kunst.« Kahit legte los. Hopsi beobachtete, wie er zähe Glasmasse mit einem Metallrohr aufnahm und es stetig drehte. Er griff zu einer seltsamen Zange, mit der er mal hier und mal dort in die glühende Kugel kniff oder auch mal einen zähen Faden herauszog. Der Engel arbeitete zügig. Er drehte, bog und zog, bis schließlich ein gläsernes Pferd auf dem Tisch stand. Es glühte immer noch rot, weil es so heiß war. »Schau her!« Kahit hielt lächelnd ein Stück Papier an das Pferd. Es ging sofort in Flammen auf. »Ach du liebe Möhre!« Hopsi sprang vor Schreck ein Stück zurück. Sie landete neben einem Regal. Darin lagen zarte Weihnachtskugeln und gläserne Tiere. Plötzlich erhellte sich ihre Miene. »Kahit, kannst du mir helfen? Ich würde gerne eine Weihnachtsmannform aus Glas machen.« Hopsi schmatzte. »In die füllen wir Schokolade. Wenn die fest geworden ist, nehmen wir die Form weg. Dann steht da ein Schoko-Weihnachtsmann.« »Himmeldonnerglöckchen, das wird Angelina gefallen«, Michi nickte anerkennt. Das wisst ihr jetzt natürlich nicht. Angelina ist das Engelchen, das in der Weihnachtsbäckerei arbeitet. »Eine Form wird dir am ersten Tag nicht gelingen«, Kahit kratzte sich am Kopf. »Aber du kannst gerne zuschauen.« Hopsi ließ den Kopf hängen. »Sei nicht traurig«, sagte Kahit. »Die Arbeit mit Glas muss man lernen. Das ist nicht so einfach. Aber deine Idee ist toll und wir fangen direkt an.« Hopsi freute sich über das Lob. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Form fertig war. Bevor ihr Angelina die Form gebt, muss sie aber noch abkühlen, erklärte Kahit. Dann blinzelte er merkwürdig mit den Augen, wankte und stützte sich an einem Tisch ab. Kahit, was hast du? Fragte Hopsi erschrocken. Mir ist schwindelig, antwortete Kahit mit matter Stimme. Himmeldonnerglöckchen, du brauchst Plätzchen, stellte Michi fest. Setz dich hin, wir laufen zu Angelina und holen dir welche. Der Wichtel rannte los. Hopsi schnappte sich den Beutel aus der Schreinerei und folgte ihm. In der hinteren Ecke des Raumes führte eine bunte Rutsche nach unten. Hopsi und Michi sausten hinab. Sie spurteten durch das Karussellzimmer zur Weihnachtsbäckerei. Dort blieben die beiden erstaunt stehen. Wo war Angelina? Sie war doch sonst immer hier. Da hörten sie ein Schluchzen. Hopsi sprang um einen großen Tisch herum und fand Angelina. Sie saß auf dem Boden und weinte so sehr, dass es sie schüttelte. Hopsi setzte sich zu ihr und nahm sie in die Arme. Michi kam dazu. Zickiger Zuckerguss, was ist los? Angelina weinte weiter, doch sie zeigte auf eine Stelle auf dem Fußboden. Schneematsch. Der Plätzchendieb war wieder da, stellte Hopsi fest. Die Weihnachtshelfer haben Hunger, sagte Angelina zwischen ihren Schluchzern. Aber alles, was ich backe, wird geklaut. Ich schaffe das nicht. Na, zumindest nicht alleine, meinte Michi. Hopsi und ich backen ein paar Plätzchen, bevor ich Hopsi nach Hause bringe. Kahit braucht nämlich auch dringend welche. Du gehst in den Aufenthaltsraum und ruhst dich aus, du bist ja ganz kaputt. Angelina nickte und schlich traurig hinaus. In dieser Nacht versteckte Hopsi den Beutel mit den Bausteinen aus der Schreinerei, gleich neben der Mütze des Weihnachtsmannes unter dem Moos in ihrer Sasse. Dann legte sie sich hin und dachte nach. So ging es mit dem Plätzchendieb nicht weiter. Ihr musste etwas einfallen. Ja, das ist so in dem Buch, verschwinden immer wieder Plätzchen. Und im Gegensatz zu Kindern, die gesundes Essen brauchen, brauchen Engel und Wichtel halt wirklich Plätzchen. Sonst passiert halt das, was bei uns Menschen auch passiert, wenn wir uns nicht regelmäßig gesund ernähren. Dann bekommen wir halt Kreislaufschwierigkeiten. Und das ist hier auch bei Kahit gerade passiert. Dem ist halt richtig schwindelig geworden. Und bei Kahit passiert das natürlich schneller als bei allen anderen, weil er in der Glasbläserei arbeitet. Ne? Und da ist es halt sehr heiß und das macht dem Kreislauf ja dann nochmal mehr zu schaffen. Und ja, und jedes Mal, wenn Plätzchen verschwunden sind, sind da so Schneematschspuren auf dem Boden. Und niemand weiß, wer diese Plätzchen immer klaut.
Mhm. Wird auch nicht aufgeklärt?
Doch, natürlich.
Okay.
Also, das Buch ist im Grunde in sich abgeschlossen, aber ihr erfahrt in dem Buch noch nicht, ob Michi Heiligabend im Schlitten mitfliegen darf. Das erfahrt ihr dann im zweiten Buch, das nächstes Jahr erscheint.
Kurz vor Weihnachten?
Nee, also nächstes Jahr erscheint es dann auch wieder, so wie Himmeldonnerglöckchen in diesem Jahr im späten Sommer.
Mhm.
Ursprünglich war das mal ein Buch und ich habe halt nicht verstanden, wieso die Verlage das alle ablehnen. Und meine jetzige Chefredakteurin, die Anke Gasch, die heißt jetzt Anke, damals hieß sie Frau Gasch. Und die Frau Gasch hat mir halt erklärt, Frau Zipperling, ihr Buch ist zu lang für ihre Zielgruppe. Das ist bei Kinderbüchern ja auch ganz wichtig, das muss man ja auch erstmal lernen. Man muss sich vorher überlegen, für welches Alter schreibe ich. Und dementsprechend weiß man, meine Kapitel dürfen nur so und so lang sein.
Hm.
Na, also ich habe jetzt zum Beispiel für 5-Jährige geschrieben. Das heißt, meine Kapitel dürfen nur 2 bis 3 Normseiten lang sein. Und insgesamt war mein Buch halt zu lang. Und dann hat sie gesagt, überlegen Sie einfach mal, ob Sie es in der Mitte teilen können. Und das hat ganz gut geklappt.
Hm, okay, das ist ja spannend. Da ja. Freuen wir uns nächstes Jahr auf Teil 2.
Genau.
Sehr gut. Kommen wir zu den Fakten Himmeldonnerglöckchen. Hashtag ja. Natürlich davor.
Hashtags sind wichtig.
Ja, also ich sag's nochmal. Hashtag Fakten zu Himmeldonnerglöckchen. Jetzt ist es korrekt.
Yep.
Okay. Fakt 1. Worum geht es in Himmeldonnerglöckchen? Bitte ganz kurz erklären.
In Himmeldonnerglöckchen geht es um die kleine Häsin Hopsi, die für sich entdeckt, dass sie keine Oster-, sondern eine Weihnachtshäsin werden will.
Fakt 2. Stichwort Sensitivity Reading. Was ist das?
Ja, hatte ich.
Ja, genau. Viele wissen ja nicht, was das ist. Okay. Du kannst ja kurz erklären, was es ist und dann dazu noch was sagen.
Genau, also ein Sensitivity Reading ist im Grunde wie ein Lektorat, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Eine, ich sage jetzt mal, normale Lektorin guckt ja, ist die Geschichte logisch? Gibt es Logiklöcher? Also sind da Plotholes? Hast du auf Seite 3 geschrieben, dass deine Protagonistin grüne Augen hat und auf Seite 50 hat sie auf einmal blaue? Ne? Also sowas. Ne? Was dir selber dann nicht mehr auffällt, weil du total betriebsblind für deinen Text bist, das sagt dir deine Lektorin. Bei einem Sensitivity Reading ist es so, dass dein Text nach einem bestimmten Schwerpunkt geprüft wird. Also zu sensiblen Themen. Bei mir war es jetzt das Thema Rassismus, weil, ich meine, das ist ein Podcast, ich konnte jetzt euch die Illustrationen im Buch nicht zeigen. Mir war wichtig, dass die Wichtel und Engel alle unterschiedliche Nationalitäten haben. Weil ich sage, Weihnachten feiert man ja in vielen Ländern auf der Welt. Das bedeutet, die Wichtel und Engel kommen auch aus vielen Ländern auf der Welt. Ne? Weil jedes Land hat natürlich Wichtel und Engel. Und wer in der Weihnachtswerkstatt arbeiten will, darf das dann auch. So, jetzt ist es aber so, dass ich ja eine weiße Autorin bin. Viele Dinge weiß ich einfach nicht, beziehungsweise sind mir nicht klar. Und meine Sensitivity-Readerin hat dann einfach geprüft, ob ich das alles richtig dargestellt habe. Und sie hat tatsächlich noch versteckte Sachen gefunden. Zum Beispiel habe ich die Hautfarbe immer nur beschrieben, wenn sie nicht weiß war. Damit, also es mag niemanden auffallen, der selber weiß ist, aber damit sage ich, weiße Hautfarbe ist normal, alles andere muss ich euch erklären. Das wollte ich natürlich nicht. Ne? Und das war, also ich habe wirklich bei meinem Buch gemerkt, dass es Gold wert war, ein Sensitivity Reading zu machen. Jetzt gibt es auch noch Sensitivity Reading mit anderen Schwerpunkten. Wenn ich zum Beispiel über eine Person schreibe, die Depressionen hat, kann ich dafür eine Sensitivity Readerin engagieren. Wenn ich meinetwegen über eine Beziehung spreche, die einer anderen Sexualität entspricht als meiner, dann kann ich da auch eine Sensitivity Readerin beauftragen, da nochmal drüber zu lesen, ob ich da irgendwie was blöd erklärt habe oder so. Sensitivity Reader sind Own Voice Menschen, also Menschen, die das selber erleben. Also zum Beispiel eine Sensitivity Readerin für Depressionen oder so hat zum Beispiel selber Depressionen, weiß, wie das ist, wie man damit umgeht, wie man sich fühlt, wenn man das hat. Ne, oder wie es ist, dass das Umfeld das immer noch nicht als Krankheit anerkennt oder so. Also das alles. Ne, also kann auch sein, dass während ich das jetzt erkläre, ich mich total doof ausdrücke. Ne, also bitte seht es mir nach. Dafür hat man dann Sensitivity Reader, die einem das erklären, wie man das richtig macht. So, und also für viele verschiedene Bereiche gibt es Sensitivity Reading und das ist halt eine freiwillige Sache. Wenn man das machen möchte, dann kann man das machen. Und wenn man sich damit unwohl fühlt, dann lässt man es halt einfach. Wenn man ein Buch schreibt, dann steht letztendlich der eigene Name auf dem Buchdeckel und man selber muss verantworten, was da drin steht. Wenn man jetzt sagt, Sensitivity Reading ist nicht meins, dann lass es halt weg, aber dann heul halt nicht, wenn nachher die Kritik kommt, dass du da irgendwie unsensibel vorgegangen bist.
Hört sich auf jeden Fall interessant an.
Ich finde es auch total interessant. Und ich lerne einfach so viel dabei. Das ist total toll.
Das glaube ich, ja. Also ich kannte das vorher nicht, deswegen habe ich jetzt sehr aufmerksam zugehört. War sehr
das
neugierig.
Das ist auch noch recht neu. Also zumindest in Deutschland. Und es wird derzeit noch, finde ich, heiß diskutiert, weil, also ich habe den Eindruck, es gibt wirklich Menschen im Literaturbetrieb, die fühlen sich dadurch angegriffen, dass es das Angebot gibt. Ja, wenn du es nicht magst, dann lass es halt.
Genau. Ne?
Aber jetzt lass doch die Leute in Ruhe, die den Service anbieten oder die das wahrnehmen. So, also ja, ich habe da auch neulich einen unschönen Blogbeitrag gelesen, also vor ein paar Wochen, über den ich mich total geärgert habe, weil ich gedacht habe, boah, lass die Leute doch in Ruhe. Aber naja.
Ja, naja, kann man nicht ändern, ne?
Nee.
Okay. Fakt 3. Dein einziger männlicher Testleser war Christian Milkus.
Ja.
Er hat für eine drastische Änderung in deinem Manuskript gesorgt.
Ja.
Was genau?
Hopsi war vorher Hops.
Mhm.
Also es war ein männlicher Hase. Und Chris gibt mir das Manuskript zurück mit der Bemerkung, also Zippy, von dir hätte ich nicht so eine männerlastige Geschichte erwartet. Und zuerst bin ich in Abwehrhaltung gegangen und habe dann halt gesagt, Chris, ganz ehrlich, die Idee zu der Geschichte hatte ich, als ich 16 war. Und es ist nun mal so, dass damals meine Bücher vor männlichen Protagonisten strotzten. Die Bücher, die mir zur Verfügung standen. Ne? Und ja, komm, das war halt damals normal. Aber dann dachte ich, nee, Zippi, das ist jetzt Faulheit, das ist jetzt Ausrede. Du musst heute verantworten, dass Eltern das ihren Kindern vorlesen. Und wenn du den Kindern wieder suggerierst, dass alles, was spannend ist, wieder nur die Jungs und die Männer erleben, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Also habe ich dann halt bei meiner Protagonistin Hand angelegt, weil, also Michi liebe ich einfach heiß und innig. Michi, nee. An dem ändere ich gar nichts. Ich liebe ihn.
Mhm.
So, und dann habe ich halt meine Protagonistin geändert und habe aus Hops eine Hopsi gemacht. So, und ich finde es aber total bezeichnend, dass mein einziger männlicher Testleser mich darauf hinweist.
Ja, aber war ja nett.
Ja, klar. Also Chris ist Gold wert.
Ja, ich glaube, ich habe ihn schon mal gehört.
Du solltest ihn auch mal zum Podcast einladen. Der hat so eine schöne Stimme.
Gut, dann bist du hiermit eingeladen, wenn du es hörst.
Er wird es hören, dafür werde ich sorgen.
Gut, dann ist er eingeladen. Sehr gut. Fakt 4. Das Buch hast du deinem Deutschlehrer gewidmet. Wie kam es dazu?
Ja, in der 11. Klasse hatte ich am Emil-Fischer-Gymnasium in Euskirchen Deutsch bei Harry Jonigkeit. Herr Jonigkeit war einzigartig. Also bei dem hast du dir wirklich vorgestellt, der hat 1968 gegen irgendwas demonstriert oder so. Ne? Also der hatte lange graue Haare, die er immer in einem Pferdeschwanz getragen hat, war leger gekleidet und hat Latein, Deutsch und Englisch durcheinander gesprochen. Ne? Es war großartig. Ich habe halt wirklich... Also ich hatte in der Oberstufe sowieso viele großartige Lehrer und ich habe den Deutschunterricht bei Jonigkeit wirklich sehr gerne mitgemacht. Und wir haben dann an diesem besonderen Tag, an diesem einzigartigen Tag, der in die Geschichte meines Lebens eingehen sollte, haben wir Erzählperspektiven durchgenommen. Übrigens etwas, was mir auch heute noch am meisten im Lektorat angestrichen wird, Erzählperspektiven.
Mhm.
Und wir haben das halt bei ihm durchgenommen. Und er hat eine Arbeit von mir besprochen und wir haben halt ziemlich drüber gekichert, also ich auch, er hat das nicht bösartig gemacht oder so. Und während ich aber noch gelacht habe, habe ich gleichzeitig gedacht, du lieber Himmel, lass es bitte noch eine 4 sein. Und er gibt mir das zurück und der Text hat geblutet, so viel Rot war da.
Ach Gott.
Und ich, nee. Ja, ohne Witz, das habe ich auch gedacht, ach Gott. Und ich blätter die Seite um, dann war das eine 2. Oh Gott. Ich habe gedacht, will der mich verarschen? Was? Ne? Und an dem Tag habe ich ihm versprochen, sollte ich jemals ein Buch schreiben, würde ich es ihm widmen. Jetzt ist es halt so, dass ein Jahr, nachdem ich Abi gemacht habe, ist Herr Jonigkeit gestorben. Er hat das also nicht mehr mitgekriegt. So, der hat aus dem Standpunkt versprochen, ist versprochen. Ich habe es eingelöst. Ich habe mein Buch Herrn Jonigkeit gewidmet. Und aber ich habe es seinen Kindern gesagt. Und die haben beide von mir ein Exemplar bekommen. Und die waren auch gerückert.
Ja. Okay. Fakt 5. Thorsten von BOD spielte eine wichtige Rolle. Stichwort Frankfurter Buchmesse 2018.
Ja.
Ja.
Ohne Thorsten hätte es dieses Buch nie gegeben. Also, manchmal glaube ich auch, dass er mehr daran, schon immer irgendwie, seit wir uns kennen, mehr daran geglaubt hat, dass ich ein Buch veröffentlichen kann, als ich es selber getan habe. Er hat eigentlich immer gesagt, komm Jasmin, trau dich. Er wusste ja auch, dass ich so ein Kinderbuch in der Schublade liegen habe. Und meine Standardantwort war immer, du sagst ja nicht, was ich hören will. Was ich hören wollte, war, Kinderbücher funktionieren super im Self-Publishing. Ja, das konnte er mir natürlich so pauschal nicht sagen. Ne? Das kann man halt so nicht so einfach sagen, dass Kinderbücher im Self-Publishing super funktionieren. So, deswegen hat unser traditioneller, üblicher Dialog an der Stelle dann eigentlich immer geendet. Aber nicht auf der Frankfurter Buchmesse 2018. Da war Weltmädchentag und ich stand neben ihm, als er gerade aus dem Twitter-Account von Books on Demand einen Tweet abgesetzt hat, alles Gute zum Weltmädchentag, seit Pippi nicht Annika. Und dann hat er so ein Pippi-Langstrumpf-GIF darunter gepackt. Und irgendwie am Abend, als dann alle Diskussionsrunden und alle Termine vorbei waren, die Stimmung wurde ausgelassen und so, wir hingen da einfach nur rum. Ich glaube, ich stand mit Thorsten und mit Sarah Natusch, sie ist Buchbloggerin und eine Buchhändlerin aus Schleswig-Holstein, wir standen so beisammen, haben gequatscht und dann kam wieder von Thorsten der Spruch, komm Jasmin, trau dich. Und ich habe gesagt, du sagst ja nicht, was ich hören will. Und dann hat aber der Dialog nicht geendet. Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Pippi würde sich trauen. Und der Satz war so scheiße. Aber irgendwie, der hat irgendwas mit mir gemacht. Ich hatte irgendwie dieses Gefühl, das kannst du jetzt nicht auf dir sitzen lassen. Ne, so. Und irgendwie in dem Moment, ich will nicht sagen, dass ich keine Angst mehr davor hatte, weil die Angst hat mich natürlich auch immer abgehalten, ein Buch zu veröffentlichen, weil wenn ein Buch draußen ist, dann liegt ein Stück deiner Seele da und alle können es nehmen und beurteilen und drüber meckern. Und davor hatte ich immer die meiste Angst. Ich will nicht sagen, dass diese Angst weg war, aber ich habe gedacht, scheiß drauf. Ne? Ich kann das und ja, Pippi würde sich trauen. Wenn Pippi sich traut, dann traue ich mich auch. Ich bin Zippi Langstrumpf. So, und ja, also ich glaube, Thorsten ist gar nicht klar, dass hätte er das nicht zu mir gesagt, dass es das Buch immer noch nicht gäbe. Also ich glaube, er spielt das halt auch immer runter, wenn ich mich dafür bei ihm bedanke. Ich glaube, ihm ist gar nicht bewusst, wie sehr dieser Satz in mir gearbeitet hat. So, aber ja, er steht auch hinten in meiner Danksagung drin.
Sehr gut. Ja, vielleicht hört er sich die Folge ja auch an.
Mal gucken.
Na klar, sagst du ihm einfach, du musst sie unbedingt hören. Du wirst erwähnt. Genau. Fakt 6. Du hast 18 Jahre an deinem Buch gearbeitet. Mit 16 hattest du die Idee gehabt und auch angefangen.
Ja.
Da kam ja dann noch was dazwischen.
Ja, also ich hatte die Idee mit 16, aber erstmal war ich da ja noch Schülerin. Und ich hatte damals auch einfach nicht das Durchhaltevermögen und das Sitzfleisch, das man braucht, um ein Buch zu schreiben. Also sich wirklich jeden Tag dran zu setzen und das zu machen. Ich habe immer mal wieder dran geschrieben, dann habe ich es wieder sein gelassen. Aber dieser Traum, ein Buch zu veröffentlichen, ich meine, den kennen vielleicht viele, der schwebte halt auch so über mir. Und so richtig... Ich habe erstmal mein Abitur gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und als ich mit der Ausbildung fertig war, keine Ahnung, habe ich mich irgendwie hingesetzt und habe das einmal runtergeschrieben und habe dann gedacht, die Welt hat drauf gewartet. Spoiler hatte sie nicht. Ich wusste damals noch überhaupt nichts über Kinderbücher Ich hatte keine Ahnung, was denn überhaupt meine Zielgruppe ist. Ich fand mich selbst ziemlich geil und habe halt gedacht, alle Verlage, die mich nicht nehmen, sind doof. Ne? Ich glaube, das ist auch so der typische Anfang von vielen, wenn die anfangen zu schreiben. Das, glaube ich, denken am Anfang viele. Jetzt bin ich da ein bisschen demütiger. Und ja, dann habe ich halt, also mein damaliger Freund hat halt gesagt, dann nimm doch jetzt einfach mal Geld in die Hand und mach mal einen Schreibkurs. Ne? Das Wissen kann dir doch dann keiner mehr nehmen. Und das habe ich gemacht. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich habe einen Online-Schreibkurs bei Rainer Wegwert gemacht. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, so hast du das Buch niemandem gezeigt. Um Gottes Willen. Ne? Aber ja, so hatte ich es gezeigt. Hab's an Oettinger geschickt, an Carlsen, an Löwe. Und sie haben es natürlich alle abgelehnt. Heute weiß ich zu Recht. Und heute denke ich sogar, es sollte so nicht sein. Ich habe es genau zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht und es sollte auch mein Schicksal sein, dass ich es im Self-Publishing tue, weil, um ehrlich zu sein, Self-Publishing ist ziemlich geil. Und das ist auch voll mein Ding. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nie bei einem Verlag was veröffentlichen werde, aber irgendwie, ach, mir gefällt die Dynamik beim Self-Publishing. Beim Self-Publishing, die Leute, die da erfolgreich sind, das sind Macher. Und wenn du dich mit denen auch nur 5 Minuten unterhältst, danach hast du eine Motivation, da könntest du direkt loslegen. Ne? Also da steht man sofort unter Strom und will auch irgendwas machen. Und ich finde halt auch Buchmarketing total toll. Ich stehe auf Buchmarketing. Ich stehe drauf, mir zu überlegen, wie ich ein Buch toll präsentieren kann. Es ist natürlich was ganz anderes, wenn man das auf einmal für das eigene Buch machen muss. Da ist man auch ein bisschen gehemmter, als wenn man das für andere macht. Aber Self-Publishing ist schon eine feine Sache.
Ja.
Und ja, also es sollte einfach so sein. Ich habe einfach für dieses Buch 18 Jahre gebraucht. Es war ein Learning, das ich machen musste. Und ich nehme mal an, dass ich für die kommenden Bücher keine 18 Jahre brauche.
Naja, ist ja egal, wie lange man braucht. Manche Sachen brauchen halt ein bisschen länger.
Das stimmt.
Ne? Okay, kommen wir zu Fakt 7. Für das Lektorat, Korrektorat, Buchsatz und Cover hast du ausschließlich Frauen beauftragt.
Und das Sensitivity Reading, genau.
Genau, was ich super finde. Wie kam es denn dazu, dass du nur Frauen beauftragt hast?
Also, mir ist es tatsächlich aufgefallen, dass ich für Lektorat und Korrektorat Frauen beauftragt hatte. Und dann hatte ich auf einmal den Gedanken, wäre doch geil, das durchzuziehen. Und ich habe dann tatsächlich, ich habe auch mal eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, dass ich gerne einen Buchtrailer für mein Buch hätte. Aber weil ich keine Frau gefunden habe, die das gemacht hätte, vor allem zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es dann gebraucht habe, habe ich es sein gelassen. Ne, also ich kannte zwei Leute, die es machen würden, aber es waren halt Männer. Und dann habe ich gesagt, nö, für mein jetziges Buch beauftrage ich nur Frauen. Wäre ein Buchtrailer etwas gewesen, was man unbedingt für ein Buch braucht, weiß ich nicht, ob ich nicht nochmal in mich gegangen wäre, ob ich nicht nochmal intensiver nach einer Frau gesucht hätte, die das macht. Also ich meine, Laura Newman macht zum Beispiel auch Buchtrailer, aber sie hätte dann, glaube ich, mit den Bildern von Esther arbeiten müssen und dann wäre es, also von meiner Illustratorin, und dann hätte ich, irgendwas war da. Also ich glaube, ich hätte dann bei Esther nochmal extra Rechte kaufen müssen oder irgendwie sowas. Also es ist bei Kinderbüchern einfach nochmal eine Ecke komplizierter. Und irgendwann hat dann eine andere Autorin zu mir gesagt, Jasmin, ganz ehrlich, ein Buchtrailer, da gibst du ein paar hundert Euro aus und das garantiert dir nicht, dass du durch einen Buchtrailer auch nur ein Buch mehr verkaufst.
Hm.
Ne? So, und dann habe ich gedacht, okay, wenn das nichts Notwendiges ist, um mein Buch jetzt zu vermarkten, wenn ich das auch ohne Buchtrailer hinkriege, dann meine Güte. Ne? Und dann bin ich halt diesem Weg treu geblieben und habe gesagt, nee, Frauen werden halt im Literaturbetrieb immer noch benachteiligt, obwohl der Großteil des Literaturbetriebs aus Frauen besteht. Das ist irgendwie paradox. Und dann habe ich gedacht, ich zeige jetzt, dass man ein qualitativ tolles Buch allein mit Frauen hinkriegt. Einfach um zu zeigen, weil manchmal ist das Argument ja, ihr gewinnt nicht so viele Preise, weil ihr einfach nicht so gut seid wie die Männer. Ja, Pustekuchen, das ist überhaupt nicht wahr. Also es soll mir mal irgendeiner sagen, dass mein Buch nicht mit einem Buch von einem männlichen Autor mithalten kann. Da haben fantastische Frauen dran gearbeitet, die wirklich Know-how haben, wissen, was sie da tun, und das kann mithalten. Ja, also ich habe ja letzte Woche auch, da freue ich mich immer noch total drüber, den Lovely Books Lesepreis in der Kategorie Kinderbuch gewonnen.
Mhm.
Ja, wenn das Buch nicht überzeugt hätte, wenn alles scheiße gefunden hätte, dann hätte doch niemand für mich gewotet.
Das stimmt. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal. Ich habe dir zwar
Dankeschön.
Schon gratuliert, aber ich finde das total klasse. Also du hast zu Recht gewonnen. Ich finde das super, gerade ein Kinderbuch im Self-Publishing dann auch noch gewinnen. Also besser geht's gar nicht.
Ja, das war, also das ist mir erst später aufgefallen, ne? Also erstmal habe ich, oh mein Gott, ich habe gewonnen, oh mein Gott. Und ich durfte ja nicht jubeln, weil genau in der Woche, in der die Preisträger bekannt gegeben wurden, hatte ich Sprechverbot von meinem HNO. Ich durfte meine Stimme nicht benutzen. So, das war Hölle.
Ja.
Ich hätte so gern laut gejubelt, aber ich meine, selbst wenn ich es gedurft hätte, ich hätte es ja nicht gekonnt, weil meine Stimme nicht da war. Und so habe ich einfach nur wie bekloppt auf den Wohnzimmertisch gehauen. Und ich wusste ja ganz genau, um Punkt 10 werden die bekannt gegeben, und dann habe ich noch geistesgegenwärtig mein Handy aufgebaut und habe auf Aufnahme gedrückt. Und okay, ich gebe es zu, hätte ich nicht gewonnen, wäre ich nirgendwo aufs Treppchen gekommen, hätte ich dieses Video auch nicht hochgeladen.
Hm.
Aber wenn ich auch nur Bronze gewonnen hätte, dann hätte ich mich ja gefreut und dann hätte ich es auch gezeigt. Und ich habe es ja auch gezeigt, wie ich dann stumm mich gefreut habe und auf die Tischplatte geklopft habe. Und das ist mir dann erst später aufgefallen, dass ich das ja als Self-Publisherin geschafft habe.
Hm.
So, und es gibt außer mir nur noch einen Self-Publisher, der es geschafft hat, Gold zu holen. Also, liebe Verlagsleute, wir holen auf.
Auf jeden Fall. Auf dem zweiten Platz war ja ein, vom Kinderbuch war ja ein Verlag. Also ich habe es gesehen. Daher, ich möchte es jetzt nicht nennen unbedingt. Wir wollen ja jetzt keine Werbung machen. Also daher meinen größten Respekt und wie gesagt, zu Recht verdient. Kommen wir zu der nächsten Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben?
Das war eigentlich sehr naheliegend. Wir haben ja schon drüber gesprochen, die Idee hatte ich, als ich 16 war, und ich habe noch sehr lange Kinderbücher gelesen.
Mhm.
Während das schon bei all meinen Freundinnen uncool war, weil aus dem Alter war man ja raus, habe ich weiter Kinderbücher gelesen. Ich habe mich da richtig dran festgehalten. Und ich weiß nicht, also mir hat es nie an Büchern oder Hörspielkassetten gefehlt. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Hörspielkassetten sind die primitiven Vorgänger der CD, und CDs sind die primitiven Vorgänger von MP3 und was weiß ich, was ihr alles heute hört. Das Erste, was ich konnte, war Bandsalat mit einem Bleistift aufdrehen. So, also ich hatte keinen Mangel an Geschichten.
Hm.
Ich hatte immer irgendwie Bücher und Kassetten, und also es war alles voller Geschichten. Und irgendwie war das einfach nur die logische Konsequenz, dass ich mir selber Geschichten ausgedacht habe und dass ich die auch aufgeschrieben habe.
Hm. Gab ja auch früher schöne Kassetten.
Ja.
Ja, ich weiß noch, ich habe die immer geklebt, dann, wenn sie gerissen sind. Oh je. Hm. Okay. Warum bist du Autor geworden? Du hast ja einen Brotjob, hast du erzählt, aber warum bist du Autor geworden? Neben dem Brotjob.
Ja, das ist eigentlich, wenn ich mir jetzt überlege, wie mein Stresspegel gestiegen ist, eine sehr gute Frage.
Hm.
Nein, es ist einfach, es macht so viel Spaß. Ne? Also ich muss es anders sagen. Ich bin eher so eine Dorothy Parker Autorin. Dorothy Parker hat mal gesagt, ich liebe es nicht zu schreiben, ich liebe es geschrieben zu haben.
Mhm.
Und das ist bei mir auch so. ich schleiche erstmal 10 Runden um den Laptop rum und mir fallen 1000 Sachen ein, die ich jetzt unbedingt eher machen muss, als zu schreiben. Dann, wenn ich einmal dran bin, dann geht's. Dann kann es tatsächlich auch passieren, dass es mir zwischendurch Spaß macht. Aber es ist ein bisschen wie Sport machen, wie Joggen gehen. Wenn man dann joggen war und auf einmal diese Glückshormone durch den Körper so schießen und man dieses zufriedene Lächeln hat, weil man das gerade getan hat, so ist das bei mir. Ich will diese Glückshormone haben, weil ich gerade eine Seite geschrieben habe und dieses, was dieses zufriedene Gefühl in mir erzeugt. So. Irgendwie, ja, das kickt halt.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
So, also es gibt bestimmt Autorinnen und Autoren, die es lieben zu schreiben, die unruhig werden, wenn sie mal irgendwie eine Woche nicht geschrieben haben oder so. So bin ich nicht. Aber wenn ich es ganz sein lassen würde, dann wäre mein Leben aber ganz schön grau. Also dann würde mir was fehlen.
Ja. Ja. Wo schreibst du?
Auf der Couch.
Ganz entspannt, Laptop
mit
auf die Beine.
Rücken, genau.
Ganz toll. Schönen Gruß vom Orthopäden.
Ja.
Aber du hast dann bestimmt Musik an oder Tee oder was hast du noch bei dir außer den Laptop und den krummen Rücken?
Den Tee?
Definitiv. Den Tee.
Musik? Nein. Ich kann Musik nicht einfach hören. Ich muss dann wippen, schunkeln, mitsingen, was im Moment mit der Stimme ein bisschen schwierig ist. Aber ich lebe die Musik dann halt und dann kann ich mich nicht aufs Schreiben konzentrieren. Das geht halt nicht. Was funktioniert, ist instrumentale Musik. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt kein Kinderbuch schreibe, sondern wenn ich an meinem Roman arbeite, den meine Agentin von mir haben will, dann habe ich den Soundtrack zum Film Liebe braucht keine Ferien mit Jude Law und Cameron Diaz, Kate Winslet und Jack Black. Das ist auch ein Film, den ich sehr liebe und ich liebe die Musik. Die hat Hans Zimmer geschrieben und das ist halt instrumental, das meiste davon. Und das kann ich dann, das kriege ich hin. Ne? Also instrumentale Musik geht, aber mehr halt geht meistens nicht. Meistens ist es dann halt wirklich still. Was funktioniert ist in einem Café. Was nicht funktioniert, beziehungsweise nicht so gut, ist, wenn ich mit Freundin irgendwo sitze und wir gemeinsam schreiben wollen, weil dann will ich lieber schnacken als schreiben.
Ja.
Gott sei Dank habe ich sehr strenge Freundinnen, die mich dann ermahnen und zur Ordnung rufen. Aber ich merke halt, dass ich dann nicht so produktiv bin, weil dann freue ich mich so, dass ich mit meinen Freundinnen zusammensitze und dann will ich halt mit denen quatschen.
Ja.
Aber im Café, wenn fremde Menschen um mich rum sind, dann geht es.
Echt? Ich habe das mal probiert. Ich war so abgelenkt. Ja, ich war einfach so, ich habe die Leute einfach nur beobachtet. Na, was
das
man
ist
halt so
Recherche.
Macht. Ja, genau. Statt zu schreiben, guckt man halt, ne?
Mhm.
Ja. Wo finden wir dich? Auf Facebook, Instagram, Webseite, was hast du alles?
Ja.
Und vor allen Dingen, wie heißt du da? Ganz wichtig, weil viele haben ja ganz verrückte Namen.
Also, man findet mich auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und auf meiner Webseite. Das zumindest online. Meine Facebook-Seite heißt Jasmin Zipperling Autorin. Auf Twitter heiße ich J. Zipperling. Auf Instagram heiße ich J. Zipperling. Auf YouTube heiße ich Jasmin Zipperling. Also, wenn man da Jasmin Zipperling ins Suchfeld eingibt, dann findet man mich da auch. Und meine Webseite heißt jasmin-zipperling.de.
Und was finden wir auf deiner Webseite?
Auf meiner Webseite findet man die Sachen, die da vor sich hingammeln.
Ja.
Also ich mache mit meiner Webseite eigentlich genau das, was man nicht tun sollte. Also eigentlich soll man ja hauptsächlich die Webseite bespielen, weil da hat man das Hausrecht. Da bestimmt kein Algorithmus, was gezeigt wird und was nicht. Deswegen soll man ja hauptsächlich die Webseite bespielen und nebensächlich dann Social Media Kanäle. Ich mache es genau andersrum. Ne? Also, liebe Kinder, macht das zu Hause nicht nach. Ich versuche mich jetzt zu disziplinieren und ein bisschen mehr auf meiner Webseite zu zeigen, weil es ist einfach mit meinem Buch sind so viele tolle Sachen passiert und jetzt ärgert es mich, dass ich das nicht alles auf meine Webseite geschrieben habe. Zum Beispiel, dass Starbucks mich gefragt hat, ob ich beim bundesweiten Vorlesetag in einer ihrer Filialen lesen möchte. Da habe ich mich so drüber gefreut und jetzt ärgere ich mich, dass ich das nicht auf meine Webseite gepackt habe. So.
Aber das kannst du ja noch machen. Du kannst ja jetzt noch Fotos...
Ja, kann ich noch, aber Zeit.
Ja, die Zeit, genau.
Ja, genau.
Zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht?
Ja, vielleicht.
Mal gucken, ne? Dann müsste das Puzzle, ja. Vielleicht ist das Puzzle bis dahin ja fertig.
Ja, nee, eigentlich wollte ich halt einfach, weil es jetzt sehr stressig war, habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wirklich Pause ist. Dass ich wirklich ausschlafe, vor mich hingammle, einfach mal nichts mache. So, weil ich habe auch langsam Angst, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mich zu langweilen, dass ich so unter Strom stehe. Ich merke das schon, ich kann nicht einfach mehr irgendwo sitzen, ohne dauernd nach meinem Handy zu greifen. Da hat mir Gott sei Dank Jacqueline Fellgut, eine ganz liebe Autorenkollegin, also ihre Bücher sind auch Wahnsinn, also wenn ihr gerne Liebesromane lest, dann schaut euch mal die Bücher von Jackie an. Jackie ist eine wandelnde Motivationsbombe. Sie hat 2016 12 in 12 gemacht. Also sie hat 12 Bücher in 12 Monaten geschrieben, veröffentlicht und promotet. Und also einfach, um allen zu zeigen, dass das geht. Ich meine, in dem Jahr hast du sie auf keiner Veranstaltung gesehen oder so. Sie hat nichts anderes gemacht, aber sie hat es geschafft. Und Jackie hat mir eine App gezeigt, die heißt Forest. Das heißt, du sagst, ich gehe jetzt 45 Minuten nicht ans Handy oder 60 Minuten oder so und in der Zeit wächst ein digitaler Baum dann in dieser App. Und wenn du die App schließt in der Zeit, dann verdorrt dieser Baum. Das ist dann ein Schandmal in deinem Wald. Dann siehst du ganz genau, du hast es nicht gepackt, mal 45 Minuten nicht an dein Handy zu gehen. Das gibst du dir natürlich nicht. Also immer wenn du dann ans Handy gehst, steht da, hör auf zu fappen. Ne? Ja, ist ja gut, dann legst du das Handy wieder weg. Ne? Und mit dieser App versuche ich mich jetzt ein bisschen zu disziplinieren. Also danke, Jackie, dass du mir diese App gezeigt hast.
Das ist eine super Idee mit der App. Also finde ich gut, sollten wir alle mal machen.
Ja.
Wir sind alle viel zu viel am Handy.
Das stimmt. Und ich vor allem. Also ich bin das schlechteste Beispiel von allen.
Ich glaube, da gibt es noch mehr. Ja, ich selber auch. Aber es ist halt so verlockend, ne? Social Media und man muss ja immer und
ja.
Es ist, wie es ist. Okay. Wo können wir dein Buch kaufen?
Überall.
Überall. Also ich gehe jetzt hier in den Buchladen, hier unten, den ich so mag, und zwar gar nicht, und da frage ich nach deinem Buch.
Genau, also wahrscheinlich wird es da nicht in der Auslage liegen, aber man kann es da bestellen. Also überall, wo es Bücher gibt, kann man im Grunde an Himmeldonnerglöckchen rankommen. Das ist ja das Schöne, wenn man bei Books on Demand veröffentlicht. Also mein Buch ist an die Shops angebunden. Online, in jedem Buchhandel kann man es im Grunde bestellen. Und das Schöne ist, das ist halt wichtig für Buchhändlerinnen und Buchhändler, also jedes BOD-Buch ist voll remissionsfähig. Das Remissionsrecht ist ja sehr wichtig für eine Buchhandlung hier in Deutschland. Das bedeutet nämlich, wenn ich eine böse Kundin bin und ich gehe in den Buchladen, bestelle ein Buch und hole es dann nicht ab, dann bleibt die Buchhandlung nicht auf den Kosten sitzen, dann kann die das einfach zurückgeben. Oder sie fordert 50 Exemplare von Himmeldonnerglöckchen an und es gehen nur 5 weg. Ja, dann können die anderen Exemplare remittieren, also zurückgeben. Das einzig Ärgerliche ist dann halt, dass da, wo Himmeldonnerglöckchen gelegen hat, da hätte ein Buch liegen können, das sich dann verkauft. Ne? So, aber ansonsten bleibt die Buchhandlung halt nicht auf den Kosten sitzen. So, das ist halt der Fall, wenn man bei Books on Demand veröffentlicht. Das ist richtig cool. Und Books on Demand sorgt auch dafür, dass, also bei mir war es halt so, dass ich eine ISBN habe. Ich hätte, glaube ich, auch mit einer eigenen ISBN um die Ecke kommen können. Aber ganz ehrlich, wenn das doch in einem Aufwasch geht, warum soll ich mir die Mühe machen? Und sie sorgen auch dafür, dass es im VLB gelistet ist, also im Verzeichnis lieferbarer Bücher. Also sie tun wirklich ziemlich viel, damit der stationäre Buchhandel auch einem Self-Publishing-Titel gegenüber nicht abgeneigt ist. Und ich merke es einfach, weil derzeit liegt Himmeldonnerglöckchen in 6 stationären Buchhandlungen. Manche Self-Publisher schaffen halt nicht mal eine. Und ich finde es ziemlich cool. Also BOD war für mich definitiv die richtige Entscheidung.
Das hört sich wirklich sehr gut an. Gerade was du gerade erzählt hast, dass im Buchhandel dann nicht nur bestellbar ist, sondern dass dein Buch da auch liegt.
Genau, also in 6 Buchhandlungen liegt es wirklich.
Das finde ich klasse. Das ist ja wirklich für die Self-Publisher sehr schwierig. Und wenn man das natürlich erreicht, ist das schon sehr viel. Ja, ich danke dir recht herzlich, dass du heute mein Gast warst, so viel erzählt hast. Nein, das war alles total super. Also ich freue mich total und ich denke, die Hörer auch.
Ich habe zwischendurch gedacht, um Gottes Willen, die schlafen zu Hause ein, weil die Zipperling immer weiter redet.
Nein, aber so kennen wir dich ja. Das war jetzt nett gemeint.
Auch wieder wahr. Wie sagt Sheldon bei Big Bang Theory immer, it's funny because it's true.
Genau. Nein, ich fand es total schön mit dir. Ich hoffe, du kommst wieder.
Ja, aber vielleicht, wenn meine Stimme voll auf Dampf ist.
Ja, also im Januar, alles klar. Okay. Dann hören wir dich im Januar in einer Folge. Über was wir reden, das überlegen wir uns noch. Okay. Ja, ich wünsche dir bis dahin erstmal schöne Weihnachten, also viel Erfolg mit dem Puzzle. Ich bin sehr neugierig, wie das endet. Ob du es diesmal schaffst oder ob das Puzzleteil irgendwo liegt. Wer weiß. Ich werde dich da stalken auf jeden Fall.
Mach das.
Ja, dann vielen Dank. Dann werd gesund. Schon deine Stimme.
Du auch. Ja. Du auch. Und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.